Wir wollen unsere Bibeln öffnen. Wir sind immer noch im 2. Timotheusbrief. Und ich möchte mit euch nochmal von Vers 16 lesen bis einschließend 4 Vers 8. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Daher ermahne ich dich oder daher beschwöre ich dich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung, oder ich beschwöre dich auch bei seiner Erscheinung und um seines Reiches willen, verkündige das Wort. Tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Lass uns nochmal stille werden. Herr, wir danken dir, dass wir dein Wort in unseren Händen halten dürfen. Herr, und wir bitten dich, dass du unsere Ohren öffnest, unsere Augen, unsere Herzen, damit wir verstehen und dass du uns veränderst und dein Name groß wird durch deine Kinder. Amen. Also, Vers 16 und 17. Darauf sind wir ja schon eingegangen. Ich möchte nur noch etwas erwähnen, was ich eigentlich gar nicht erwähnenswert gehalten habe. Wir haben betrachtet, dass die Schrift vollkommen ist, dass die Schrift vollkommen ausreichend ist, dass die Schrift, das Wort Gottes, was wir in Händen halten, fehlerlos ist. Und dass es völlig ausreicht. Und ich denke, dass man das gar nicht erwähnen braucht, wozu es völlig ausreicht. Ja. Es geht hier nicht, die Schrift spricht nicht, dass es völlig ausreicht, wenn du ein Mathe-Studium betreibst und du sagst, oh, aber die Bibel müsste mir völlig ausreichen für mein Mathe-Studium. Also nehme ich das mal. Natürlich kannst du auch die Kapitel rechnen und die Verse hin und her und welches Wort genau in der Mitte ist, von welchem Kapitel und so dein Mathe verbessern, ihr Lieben, dafür, darum geht es nicht. Es geht darum, was Vers 17 hier erklärt, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Das, was das Heil betrifft, das, was die Beziehung zu Gott betrifft, das, was die Ewigkeit betrifft, darum geht es nicht für jeden anderen Lebensbereich, was du sonst studieren möchtest oder auch studierst und kennst, okay? Also das hatte ich nicht erwähnt und ich denke, das ist irgendwie auch selbstverständlich. Also, ich möchte noch etwas hinzufügen und zwar, warum hier nützlich steht und nicht, wie ich erklärt habe, im Textzusammenhang, den Textzusammenhang, dass dieses nützlich viel mehr bedeutet wie nützlich und allgenügend all sufficient, ja, eigentlich ist. Warum steht denn trotzdem nützlich? Wisst ihr, in dem direkten Sinn, wie es hier steht, spricht es von der Tanakh, ja, vom Alten Testament. Und aus diesem Grund ist es notwendig, dass in dem direkten Sinn, wie es hier ist, ist nützlich. Warum? Weil die Schrift uns deutlich macht, dass das Alte Testament, die Tanakh, ein Wegweiser zu Christus ist. Die Tanakh wird auch im Neuen Testament bezeichnet als einfach das Gesetz. Und das Gesetz hat eine Aufgabe, den Menschen zu Christus zu führen. Und wenn der Mensch zu Christus gebracht ist, gebracht wurde, dann hört die Aufgabe der Tanakh, des Gesetzes, erstmal in dem Sinne auf. Die Aufgabe ist zu verdammen, zu richten, aufzuzeigen, dass du zu kurz gekommen bist, dass in deinem Leben an allen Ecken und Kanten es nicht zureicht, um Gott zu begegnen, dass alles mangelt, dass alles, was du machst, deine ganze Gerechtigkeit, die du tust, die reicht nicht aus. Du kannst gut sein, ja. Du kannst einer der Besten sein, du kannst freigebig sein, du kannst großzügig sein und liebevoll, aber trotzdem schaffst du es nicht, die Heiligkeit und die Herrlichkeit Gottes zu erreichen, weil du immer irgendwo verfehlst, sündigst. Und das ist die Aufgabe des Gesetzes, dir das aufzuzeigen. Und wenn sie dich zu Christus gebracht hat, Christus erfüllt das Ganze. Aus diesem Grund hört die Aufgabe des Gesetzes auf. Und so wie Paulus es schreibt im Römer Kapitel 7, er beschreibt es, wie wir das in unserem Leben kennen und die Gesetzeslage kennen, mit einem Beispiel, was uns verständlich wäre. Und er sagt, hört mal, ihr kennt doch das Gesetz. Und das Gesetz gilt nur so lange, wie ein Mensch lebt. Macht das Sinn? Ja, das macht Sinn. Und er sagt, genauso ist es. Das Gesetz gilt so lange, bis der Mensch lebt. Und wenn der Mensch gestorben ist, dann gilt das Gesetz nicht mehr für ihn. Und er erklärt das mit dem Bild, er sagt, wenn du in der Ehe bist, wenn du verheiratet bist, dann sagt das Gesetz, dass du die Ehe nicht trennen darfst. Die Ehe ist fürs Leben. Aber wenn der Mensch, ein Mensch gestorben ist aus der Ehe, dann ist der andere frei, einen anderen, einen Nächsten zu heiraten. Und er bezieht das auf das Gesetz und sagt, Leute, genauso ist es mit dem Gesetz. Wir sind gestorben und wir sind für das Gesetz gestorben. Und zwar gestorben sind wir mit Christus. Als Christus gestorben ist, sind auch wir mit ihm gestorben. Aus diesem Grund dürfen wir jetzt Christus anhängen. Aus diesem Grund dürfen wir jetzt zu Christus gehen. Das wäre Ehebruch, wenn das davor nicht geschehen wäre. Du kannst nicht einfach vom Gesetz weg. Das geht nicht. Und das erklärt Paulus im Römer Kapitel 7 und auf vielen anderen Stellen. Und aus diesem Grund, weil im direkten Sinn, 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 16, wo es um die Schrift geht, im direkten Sinn spricht er von Tanakh. Und aus diesem Grund steht nützlich. Trotzdem ist die Tanakh, ist das Gesetz nützlich zu vielen Sachen, weil es uns hinbringt zu Christus und zu Vollkommenheit in Christus. In dem größeren Sinn, das ist das, was wir die letzten paar Mal gemacht haben, was ich erklärt habe, alle gottgehauchte Schrift ist das. Und das Neue Testament ist gottgehaucht und ist vollkommen, genauso wie auch die Tanakh gottgehaucht ist und vollkommen ist, aber ihre Aufgabe hat. Verstehen wir? Aus diesem Grund heißt es nützlich und nicht sofort allgenügsam, was wir betrachtet haben. Aber in dem ganzen Kontext, auch hier, sehen wir, das Wort Gottes ist allgenügsam. Und daher kommen wir zu Kapitel 4. Daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Weil das Wort das ist, was es ist, beschwöre ich dich, und jetzt kommt die Aufgabe, und darum soll es heute gehen. Die Aufgabe, die Paulus Timotheus gibt, aufgrund dessen, was das Wort ist, beschwört er ihn nochmal und sagt, verkündige das Wort. Hier möchte ich als erstes auf verkündige das Wort die Betonung legen. Verkündige das Wort. Es liegt darin, dass das Wort verkündigt werden soll. Oder predige das Wort, wie andere es übersetzen. Es ist ein Ausdruck, ein Ausruf. Ihr kennt damals, es gab damals noch kein Internet und auch keine Medien, kein Fernseher, wo eine Botschaft einfach rausging, sondern wenn eine Botschaft vom König oder von dem Papa Staat an die Bevölkerung raus musste, dann ging es durch einen Herold. Da kam ein Mann angeritten, der laut brüllen konnte, und sieh, er kam zum Marktplatz und hat verkündigt, hier kommt die Botschaft des Königs. Und dann hat er, das war der Herold, hat die Botschaft weitergegeben. Genau das ist die Verwendung dieses Wortes. Predige das Wort, herolde das Wort, verkündige das Wort. Hier geht es nicht darum, dass er sagt, okay, setzt euch in Gruppen und debattiert um das Wort Gottes, ja. Und fragt, wie ihr euch fühlt, wenn ihr das liest. Oder ja, wie du es spürst oder verspürst, wenn du das Wort liest. Sondern hier geht es um die Verkündigung des Wortes Gottes im Sinne eines Herolds. Seht in Offenbarung Kapitel 5, da finden wir den Engel, der die Schriftrolle nimmt, die versiegelt ist. Und da heißt es, und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Throne saß, ein Buch, innen und außen beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt, und ich sah einen starken Engel, der verkündete mit lauter Stimme, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen. Das ist, was hier gemeint ist. Der predigte, der verkündigte das Wort Gottes. Und das sehen wir im ganzen Lauf der Geschichte, das sehen wir, dass es Johannes gemacht hat in Matthäus Kapitel 3, Vers 1, als Johannes auftritt. Er trat in der Wüste auf als Verkündiger und als Prediger. In Matthäus 4, Vers 17 lesen wir, als Jesus in den Dienst einstieg, so war er ein Prediger, er predigte, er verkündigte das Wort Gottes. Das ist das, wo er seine Jünger, wo er sie einsetzte und als Apostel aussandte. In Markus Kapitel 3, Vers 14, so gebietet er ihnen, geht hin und predigt. Das sehen wir in der Apostelgeschichte, wo die nächste Generation da ist von den Gläubigen bei Philippus, der nach Samarien geht, Apostelgeschichte 8, Vers 5, er predigt das Evangelium, er verkündet, er heroldet das Evangelium. Das sehen wir von Paulus in Apostelgeschichte 20, Vers 25. Und hier in Apostelgeschichte 20 ist es so interessant wiedergegeben. Wir finden das leider in vielen Übersetzungen gar nicht so krass wiedergegeben, wie es die alte Elberfelder tut. Ich lese es euch vor. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr alle, unter welchen ich das Reich Gottes predigend umhergegangen bin, mein Angesicht nicht mehr sehen werdet. Also, er ist predigend einhergegangen. Er ist verkündigend einhergegangen. Ja, dieses EMG gebrauchen wir eigentlich immer seltener in unserer deutschen Sprache. Wir umschreiben das, ja, dass er gepredigt hat und rumgewandert ist. Und wisst ihr, das bezeugen auch Leute, die um Paulus gewesen sind. Gerade hier aus Apostelgeschichte 20, Vers 25, wo Paulus das den Ältesten sagt. Es ist in Ephesus. Gerade in Ephesus, in dieser Stadt, waren Leute da, Exorzisten, die versucht haben, Dämonen auszutreiben, böse Geister. Und dieser Geist fällt dann über diese Leute her. Aber wie die Leute das gemacht haben und was sie dabei gesagt haben, ist interessant. Denn sie beziehen sich genau darauf und sagen, wir beschwören dich bei dem Jesus, den Paulus predigt. Also das war verstanden worden. Paulus war ein Prediger, ein Verkündiger des Wortes Gottes. Also sehen wir, dass wie das Wort Gottes weitergegeben wurde, die Methode war das Predigen, das Verkündigen des Wortes Gottes. Paulus bestätigt das nochmal im Galaterbrief Kapitel 2, diesen Vers möchte ich lesen. Ich zog aber einer Offenbarung zufolge hinauf und legte ihnen das Evangelium vor, das ich unter den Nationen predige. Also wenn Paulus seinen Dienst zusammenfasst, das was er macht, so macht er es deutlich, dass er ein Verkündiger, ein Prediger des Evangeliums ist. Die Beschwörung, die Paulus hier zu Timotheus macht, Timotheus, predige das Wort. Geh gar nicht darauf ein, dass man irgendwelche Debattionsgruppen bildet und einfach über das Wort Gottes diskutiert. Ja, wie denkst du? Wie meine ich? Wie das? Sondern der Auftrag, den Paulus hier weitergibt, ich würde sagen auf dem Sterbebett, wer die Staffel überreicht an die nächste Generation, es ist darin, predige das Wort. Und jetzt auf das Wort, predige das Wort. Als allererstes möchte ich hier etwas betonen. Wenn es darum geht, predige das Wort, dann ist es an den Verstand gerichtet. Das ist wichtig. Besonders heute, in der heutigen Zeit, wo wir so viel konfrontiert werden mit Medien. Ja, ein jeder hat einen Medienkasten oder auch viele und läuft ständig damit rum und er hat visuelle Bilder und es wird so dramatisch oft dargestellt, dass die Kraft des Wortes scheinbar die Kraft verliert. Und dass man sagt, ja, das ist langweilig, man muss hier vorne was Attraktives machen. Man muss ein irgendwie theatermäßig irgendwas, damit der Mensch von heute überhaupt in der Lage ist, es zu begreifen, dass der überhaupt in der Lage ist, sich 5 Minuten oder 10 zu konzentrieren, weil er so gewöhnt ist an ein fließendes Bild und an vieles drumherum. Vielleicht sollte man noch Klavier spielen, während der Prediger spricht. Wenigstens das, irgendwelche passende Musik, damit der Mensch wirklich angesprochen wird. Die Botschaft des Wortes Gottes geht als allererst an den Verstand. Wisst ihr, Gott ist nicht ein Gott, wie es oft weitergeben, ja, du musst einfach an diese Dinge glauben. Leute, darum geht es nicht. Es geht, Gott spricht den Verstand an. Seht Römer Kapitel 12. Blättert rüber, Römer Kapitel 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt, also dass ihr euch Gott mit eurem Leib, mit eurem Leben darstellt, als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verändern. Und wie bitte geschieht die Veränderung in unserem Leben, in unserem Wesen? Durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Du hast dich vielleicht so oft in deinem Leben gefragt, wie erkenne ich den Willen Gottes in diesem oder jenem? Fang an, die Bibel zu lesen, damit dein Sinn, deine Denkweise so verändert und geprägt wird, dass du es weißt und du wirst es wissen, wie Gott denkt. Also, unser Leben, unser Wandel wird verändert durch die Erneuerung unseres Denksinnes. Deswegen ist die Verkündigung, ist das Wort Gottes gerichtet an den Verstand, an einen Mensch, der nachdenkt, der darüber nachsinnt. Ich kriege öfters gesagt, boah, bei deiner Predigt muss man mitdenken. Gott sei Dank. Es wäre katastrophal. Was soll ich euch sonst bringen? Irgendwas, wo ihr nicht denken müsst? Ihr Lieben, das ist die Absicht Gottes, den Verstand zu erreichen, damit du mitdenkst, damit es dich verändert. Du wirst verändert, wenn du das Wort Gottes auffasst in deinen Verstand und dadurch wirst du verändert. Also, als allererstes predige das Wort. Das Wort ist gerichtet an unseren Verstand. Was ist das Wort? Was ist gemeint? Predige das Wort. Was ist da drin? Ihr habt viele Prediger gehört und ihr habt viele verschiedene Prediger gehört und ein jeder würde behaupten, er predigt das Wort. Und trotzdem sind sie so unterschiedlich. Es gibt von einer Skala von 1 bis 10, gibt es von 0 bis 10 würdet ihr einstufen können, was alles hineingepackt wird. Und ein jeder würde sagen, ja, ich predige das Wort. Was ist denn das Wort? Ich möchte es kurz zusammenfassen. Das Wort ist das Evangelium. Ja, ist die gute Botschaft. In 2. Timotheus, also im gleichen Brief, hat Paulus Timotheus schon geschrieben, so schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium, das Zeugnis vom Herrn. Und er fasst es zusammen, das Zeugnis vom Herrn, das ist das Evangelium. Wenn man es noch mit anderen Worten klar macht, das Verkündigen des Wortes beinhaltet die Verkündigung des Logos, also des lebendigen Wortes. Ja. Predige, wie es hier heißt, predige das Wort, predige den Logos. Christus muss gepredigt werden. Und hier möchte ich mit euch einige Verse lesen aus dem 1. Korintherbrief, denn nirgendwo ist es so, finde ich, so passend weitergegeben, dass es um Christus geht. Die Predigt des Wortes beinhaltet Christus. 1 von Vers 17, 1. Korinther 1 von Vers 17. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Und hier kommt schon was anderes zum Vorschein. Es ist der Logos, den wir predigen, und es ist sein Werk, das wir predigen sollen. Das Werk des Christus am Kreuz, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise? Wo der Schriftgelehrte? Wo der Wortgewandte dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zu Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung, hier haben wir es wieder, der Predigt, Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Das Werk Christi wird verkündigt Und guckt mal, in welch einem Kontext. Er macht es deutlich, dass für die Juden, also für diejenigen, die bis jetzt das Wort Gottes in ihren Händen gehalten haben, als Wahrheit Gottes, und auf der anderen Seite die Griechen, also die Nicht-Juden, und somit sind alle mit eingeschlossen, die Juden und die Nicht-Juden, und das Interesse der Juden liegt nicht daran, das ist für die Juden ist das ein Ärgernis und für die Griechen eine Torheit. Und Paulus verkündigt das Evangelium ganz gleich, ob es diese ärgert und für diese Blödsinn ist. Er passt sein Evangelium nicht an. Er geht nicht, okay, ich muss hier den Juden, muss ich doch irgendwie das schmackhaft machen und das anpassen. Oder ich gehe zu den Griechen und passe es hier an. Sagt er, nein, ich verkündige Christus als Gekreuzigten, als Schwachen, als einen, den Menschen umgebracht haben. Für den Nicht-Griechen, natürlich war das Blödsinn. Wie können Menschen einen Gott umbringen? Und für die Juden umso mehr ein Ärgernis. Warum? Weil er sagt, das ist ihr Messias, ihr Gott, ihr Messias. Und den haben Heiden, einfach Menschen ans Kreuz gegangen. Natürlich ärgert das. Mich würde das auch ärgern. Und trotzdem, die Verkündigung des Wortes ist die Verkündigung des Evangeliums, ist, wenn man das anders sagt, die Verkündigung des lebendigen Logos, ist die Verkündigung seines Wortes. Und mit nochmal mit anderen Worten, es ist die Verkündigung des Heilsplans Gottes. Wie Paulus in Apostelgeschichte 20, wo wir auch schon zitiert, wo ich darauf schon eingegangen bin, wo Paulus die Ältesten in Ephesus zusammenruft und ihnen eine letzte Botschaft weitergibt, so heißt es hier in Vers 26, Kapitel 20, darum bezeuge ich euch am heutigen Tage, dass ich rein bin vom Blut, denn ich habe, also vom Blut aller, denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Das ist, was die Botschaft, was das Wort beinhaltet, den ganzen Ratschluss. Nicht, dass man irgendwo einseitig hingeht. Warum verkündige das Wort? Warum nicht Theater? Warum nicht irgendwie anpassen an die heutige Zeit mit allem, was man vielleicht machen kann? Weil nichts die Kraft hat wie das Wort Gottes. Es muss uns bewusst werden, das Wort Gottes hat Kraft für sich, Kraft zu wirken. Und das ist, was wir betrachtet haben. Denkt nur an Römer Kapitel 12. Es ist das Wort Gottes, was uns verändert. Es ist das Wort Gottes, das in Epheser Kapitel 6 uns gesagt wird, in den Versuchungen, wenn ihr versucht werdet, heißt es, Epheser 6, 17, und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Du nimmst das Wort Gottes in den täglichen Glaubenskrieg, also in den Kampf gegen Sünde, gegen Versuchungen. Und du merkst, wie es standhält, wie es Kraft hat und wie du ermutigt wirst. Aus diesem Grund verkündige das Wort, denn die Leute brauchen das Wort Gottes. Sie brauchen nicht die Erfahrungen des Predigers. Und was sehr wichtig ist, warum das Wort? Man bringt Menschen unter die Autorität Gottes. Man bringt eine Gemeinde unter die Autorität Gottes, nicht unter die Autorität oder die Erfahrungen des Verkündigers. Das kann gar nicht laut und lang genug betont werden, wie viele Leute, wenn sie Sonntag für Sonntag oder sonst wann zur Versammlung gehen und sie kommen unter die Autorität gewisser Leute, die ihre Gedanken, ihre Erfahrungen, das, was sie letzte Woche erlebt haben, das, was ihnen einfach wichtig wurde, erzählen. Darum geht es nicht. Wenn der Verkündiger das Wort verkündigt, dann bringt er die Gemeinde total unter die Autorität Gottes. Denn das ist sein Wort, hier spricht Gott. Und das ist die Absicht. Es ist nirgendwo die Absicht Gottes, andere Menschen, andere Kinder Gottes unter die Autorität irgendwelches Menschen zu bringen. sondern völlig unter die Autorität Gottes. Und hier wird auch bewusst, dass wenn man die Menschen unter die Autorität Gottes bringt, dass auch die Gemeinde selber in der und unter der Autorität Christi steht. Das wird auch dem Verkündiger bewusst. Er ist nicht Herr der Gemeinde. Er ist nicht derjenige, der das Sagen hat, sondern er verkündigt das Wort Gottes und macht deutlich, Christus ist das Haupt der Gemeinde. Christus baut die Gemeinde. Also für die Kinder Gottes wird es bewusst, wenn das Wort Gottes gepredigt wird, es kommt von Gott. Es ist nicht seine Meinung, seine Gedanken. Und wehe dem, der einfach nur seine Erlebnisse oder seine Meinung verkündigt. Vielleicht könnten wir ein paar Fenster aufmachen. Ich glaube, das wird recht stickig, oder? Verzeihung, das war jetzt gerade nicht in meinem Skript. Danke. Ich denke, es wird mehr hilfreich sein für euch wie für mich, obwohl ich davon auch profitiere. Okay, noch etwas. Warum das Wort Gottes und nichts anderes? Weil, wenn das Wort Gottes verkündigt wird, der Mensch Gott kennenlernt. Und es gibt nichts Größeres in unserem Leben, wie Gott kennenzulernen. Guckt mal, wie Jesus es zusammengefasst hat. Und bei Gott kennenlernen will ich jetzt gar nicht differenzieren, Gott den Vater oder den Sohn oder Heiligen Geist. Ich möchte einfach von Gott reden. Wie Jesus es zusammengefasst hat in Johannes Kapitel 17, Vers 3 in seinem Gebet. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, kennen. Warum das Wort? Weil man im Wort Gottes Gott kennenlernt, Christus kennenlernt, und das ist Leben. Gott zu kennen ist Leben. Und wir lernen Gott kennen in seinem Charakter. Aus diesem Grund verkündige das Wort. Wenn ich daran denke, wie Gott sich im Alten Testament präsentiert hat, so sind gewisse Dinge im Vordergrund, die sofort herausstechen. Und bestimmt denkt auch einer oder der andere von euch sofort, was heraussticht, ist zum Beispiel Jesaja Kapitel 6, wo Gott seine Heiligkeit präsentiert. Und Jesaja, der eigentlich ein Prophet war, ein Mann Gottes, einer, der sich zu Gott gehalten hat, der fromm gelebt hat, wo er Gott begegnet, als erstes muss er sich an den Mund fassen und erkennt, ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen. Also nicht, dass seine Lippen dreckig waren, aber sein Leben, das, was er geredet hat, war nicht vollkommen, war sündig, weil Gott hier ausruft, oder besser gesagt, die Engel ausrufen, heilig, heilig, heilig ist Gott. Das hinterlässt Spuren, direkte Spuren in unserem Leben. Wenn du Gott kennenlernst, dann hat das einen direkten Effekt in deinem Leben. Und zwar, Licht kommt in dein Leben hinein. Aber nicht nur das. Ich muss daran denken, wo Jesus gepredigt hat und die Pharisäer und Schriftgelehrten konfrontiert hat. Sie haben auch gepredigt, aber was haben sie gepredigt? Hört die Konfrontation Jesus in Matthäus Kapitel 23, Vers 23. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigere im Gesetz, also das mehr Gewichtige, was mehr Gewicht hat. Jesus sagt nicht hier, hey Leute, den Zehnten zu geben ist verkehrt, macht das ja nicht, braucht man nicht. Sondern er geht hin und sagt, Leute, ihr legt so ein Gewicht darauf, aber die Wichtigeren, die mehr Gewicht haben, diese Dinge lässt ihr aus. Im Gesetz vernachlässigt ihr nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Das Recht, das Erbarmen und den Glauben. In diesen drei Wörtern haben wir das Evangelium verpackt. Das Recht, Hier geht es wahrhaftig um die Gerechtigkeit, um die Richtigkeit. Hier würde auch die Heiligkeit Gottes drinstehen. Alles, was richtig und wahrhaftig ist, das Erbarmen. Hier haben wir Gottes Güte und Barmherzigkeit und den Glauben, die Errettung durch den Glauben. Jesus fasst mit diesen drei Wörtern das ganze Evangelium zusammen und sagt, ihr habt das verpasst, ihr habt viele Dinge aus dem Gesetz gelehrt und habt die Gewichte verschoben, was man lehren musste. Aber wenn ihr Gott kennen würdet, so würdet ihr das Richtige predigen. Ihr würdet Gott richtig repräsentieren. Mit Sicherheit dachte Jesus, vielleicht, der Text in Matthäus gibt es nicht weiter, aber wo sich Gott Mose repräsentiert, wo Mose Gott sehen möchte, da sagt Gott, okay, ich habe einen Platz, wo ich dich hinstelle und ich lasse meine Herrlichkeit vorübergehen. Und wisst ihr, wo Gott Mose dahinstellt und vorübergeht, was geschieht? Gott ruft seinen Namen aus. Und zwar in der Weise, da stieg der Herr, 2. Mose 34 von Vers 5, da stieg der Herr in der Wolke herab und er trat dort neben ihn und rief den Namen Yahweh aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief Yahweh, Yahweh, also der Seiende, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt, Tausenden von Generation zu Generation und so weiter. Ihr Lieben, Gott hat sich gezeigt als der Barmherzige. Das würde in unserem Leben Spuren hinterlassen. Aus diesem Grund verkündige das Wort, verkündige Gott. Weil wenn Menschen Gott kennenlernen, das verändert sie. Das geht und dringt in ihr Leben hinein und findet Platz in ihrem Alltag. Und sie werden mehr gottähnlich. Wir sehen in der Schrift nicht nur, dass wir Gottes Charakter kennenlernen, wie er ist, sondern wir lernen Gottes Kraft kennen. Und wie ermutigend ist das, Gottes Kraft kennenzulernen. Ich empfehle euch allen, geht hin und liest Jesaja von Vers 40, von Kapitel 40 bis Kapitel 66, mal in einem Stück durch. Nehmt euch diese paar Minuten Zeit, schaltet den nächsten Film aus und sagt, okay, jetzt gehe ich und lese Jesaja 66, Jesaja 40 bis 66 in einem Stück. Macht das paar Mal. Die Kraft, die Gott uns dort offenbart, wer sich präsentiert, wisst ihr, wie ermutigend das ist, zu sehen und zu erkennen, dass Gott Kraft hat? Ich werde euch nur auszugsweise ein paar Verse vorlesen. Zum Beispiel Jesaja 40 von Vers 10. Hier sagt Gott, siehe Gott, der Herr kommt mit Macht und sein Arm wird herrschen für ihn. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und was er sich erworben hat, gehört. Geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und im Bausch seines Gewandes tragen. Die Mutterschafe wird er sorgsam führen. Erstmal wird seine Kraft präsentiert, dass er es kann. Und danach sagt er, wisst ihr, ich werde euch tragen. Erinnert euch das nicht an Johannes 10? Wo Jesus das präsentiert, ich bin der gute Hirte und ich passe auf meine Schafe auf. Und hier im Jesaja bezieht sich das ganz klar auf Yahweh, auf Gott den Vater. Hier sehen wir die Dreieinigkeit. Und Gott präsentiert seine Kraft und sagt, ich kann das, ich werde tragen. Und seht Vers 12 weiter. Hier wird seine Kraft deutlicher gezeigt. Damit wir auch wirklich Zuversicht haben, dass Gott es vermag. Wer hat die Wasser mit der hohlen Hand gemessen? Und hier bezieht er sich auf die ganzen Meere, auf die Ozeane. Wisst ihr, was die hohle Hand ist? Kinder, streckt mal die Hand vor euch hin. Das wäre die hohle Hand. Okay? Hier so. Seht ihr? guckt in eure Hand hinein. Und Gott sagt, wer hat die Wasser mit der hohlen Hand gemessen? Die ganze Ozeane, die Meere, alles Wasser, was da ist, hat Gott einfach in seiner Hand so gemessen. Wer hat den Himmel mit der Spanne abgegrenzt und den Staub der Erde in ein Maß gefasst? Wer hat die Berge mit der Waagschale gewogen und die Hügel mit Waagschalen? Okay, die Berge, die Hügel. Vorstellen, siehe, die Völker sind wie ein Tropfen am Eimer. Wenn du einen Eimer getragen hast und da war noch ein Tropfen dran an diesem Eimer mit Wasser, war er viel schwerer? Warst du nicht mehr in der Lage, diesen Eimer zu tragen, weil da noch ein Tropfen dran hing? Gott präsentiert seine Kraft und seine Macht und sagt, siehe, die Völker sind wie ein Tropfen am Eimer, wie ein Stäubchen in der Waagschale. Das wird deine Waagschale nicht mal registrieren, wenn du da ein Stäubchen drauf machst. Und hier präsentiert Gott seine Größe, seine Macht und sagt, sie sind wie ein Stäubchen auf der Waagschale. Siehe, er hebt die Inseln auf wie ein Staubkörnchen. Gottes Macht wird präsentiert als Gott der Allmächtige. Und wisst ihr, welch ein Effekt das auf uns hat als Kinder Gottes? Wir hatten gerade vor der Versammlung ein Gespräch, wo jemand in Not war und Gottes Größe so in einem Augenblick offenbart wurde. Und es hatte einen Effekt, nicht wahr? Und ich sage euch, wenn ihr darüber nachdenkt, wenn ihr versteht, das Wort Gottes offenbart Gottes Größe, Gottes Kraft. Und du wirst in den schwersten Stunden, wirst du wissen, Gott hat Kraft, Gott ist souverän. Und das, was über mich gekommen ist, das ist in Gottes Hand, Gott weiß es. Wisst ihr übrigens Hiob, womit Gott ihm begegnet? Hiob ist in der elendsten Situation. Er hat nicht nur seine Gesundheit verloren, er hat Menschen verloren, die nah am Herzen sind. Er hat seinen Besitz verloren. Und jetzt sitzt er da im Elend und hat Fragen, einen Haufen Fragen an Gott. Und wo Gott kommt, ist es nicht interessant, womit kommt Gott? Er sagt nicht, okay, komm, setz dich mal, ja, du sitzt ja schon, ich erkläre dir, wie das funktioniert. Sondern Gott kommt mit seiner Größe und erklärt Hiob seine Schöpferkraft. Ich bin mächtig. Und mit diesem zeigt er ihm, Hiob, ich weiß alles, ich kenne alles, ich habe alles in der Hand und ich sorge mich um alles. Und du bist nicht verloren gegangen, das ist kein Zufall, der hier geschieht. Hiob, ruhe in meiner Allmacht. Und Hiob, wo er Gott sieht, also sieht ein Gänsefüßchen, ja, wo er Gott erkennt, wird er ruhig. Er legt seine Hand auf den Mund und sagt, ich habe nur von Hörensagen, habe ich über dich gewusst. Aber jetzt, wo du mir so erschienen bist, ich bekenne mich schuldig. Und es macht eine Veränderung in seinem Leben. Und genauso wird es in unserem. Deswegen verkündige das Wort, weil das Wort Gottes Gott offenbart und Gott die Offenbarung Gottes macht eine Veränderung. Ich möchte noch etwas aus Jesaja nehmen. Jesaja Kapitel 65 und 66. Fantastischer Kontext. Ihr habt bestimmt die Worte, vielleicht kennt ihr sie auch sogar auswendig, wo die Worte, die in Kapitel 66 Vers 2 sind. Ich lese aber erstmal Vers 1. So spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir denn bauen? Oder wo ist der Ort, an dem ich ruhen soll? Denn dies alles hat meine Hand gemacht und so ist es geworden, spricht der Herr. Ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der zittert vor meinem Wort. Und der zittert vor meinem Wort. Und wisst ihr, Oft wird das nicht im Kontext gesehen, einfach nur herausgenommen. Gott präsentiert hier seine Macht. In Kapitel 65, gerade zum Ende, zeigt er auf, Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde machen. Von Vers 17 seht ihr das. Das ist übrigens der neue Himmel und die neue Erde, von dem es heißt in Vers 24, und es wird geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten, während sie noch reden, will ich sie hören. Wolf und Lamm werden einträchtig weiden und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind und die Schlange wird sich von Staub nähren und so weiter. Gott macht das alles. Und hier kommt der Mensch und er denkt, oh, ich kann Gott ein Haus bauen. Ich kann Gott mit etwas befriedigen, womit, was ich kreiere, mit meiner Kraft und meiner Macht. Und Gott sagt, denkt ihr überhaupt nach, was ihr da sagt? Was für ein Haus wollt ihr mir bauen? Ich, der mächtige Gott, hört mal zu. Und dann Vers 2 sagt er, wenn ihr was bauen wollt oder wenn ihr überhaupt was machen wollt, versteht dies eine. Ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der zittert vor meinem Wort. Aus diesem Grund verkündige das Wort. Ich gehe gar nicht darauf ein, was die Verkündigung des Evangeliums, was die Verkündigung des Werkes Christi, was der Inhalt, was die Größe des Christus ist und das Heil in Christus, was das in unserem Leben ausmacht, dass wir gestärkt werden mit aller Kraft, wenn Christus in unserem Herzen wohnt. Dazu könnt ihr sehr gerne Epheser lesen, die ersten 3, 4 Kapitel, da wird die Größe in Christus, da wird die Kraft deutlich und du wirst ermutigt werden und gestärkt werden. Also predige das Wort. Ich hoffe, das sind genügend Gründe, um zu überzeugen, warum das Wort gepredigt werden soll und nichts anderes. Tritt dafür ein. Tritt dafür ein. Nun, dafür einzutreten für das Wort. Auf den ersten Augenblick scheint es, wenn wir sagen, tritt dafür ein in gelegener und ungelegener Zeit. Wenn du das einfach nur liest, würden wir denken, okay, das ist dann, wenn es gelegen ist, wenn es passt und wenn es nicht passt. Also wenn es passt, wäre eine Situation also richtig günstig. Ne? Die Leute fragen danach, ja, kannst du uns das Evangelium erklären? Und du sagst, ja. Das ist die gelegene Zeit und ich verkündige Ihnen das Evangelium. Also eine richtig, so eine Chance. Ne? Und ungelegene Zeit würde dann bedeuten, okay, dann wenn es überhaupt nicht passt. Wisst ihr, wenn du auf den Text genauer siehst, dann wirst du feststellen, dass es gar nicht darum geht. Predige das Wort, gelegen oder ungelegen. Also tritt dafür ein, gelegen oder ungelegen. Bezieht sich gar nicht so auf die Gelegenheit, auf die Umstände oder die Situation, sondern bezieht sich vielmehr auf den Inhalt. Warum? Wisst ihr, als erstes, wenn wir das so nehmen würden, predige das Wort, tritt dafür ein, gelegen oder ungelegen. Also in jeder Situation, wo du beschreiben würdest, oh, das ist nicht gelegen, okay, dass ich trotzdem predige. Wisst ihr, die Schrift bezeichnet uns ganz viele Situationen, wo das Wort Gottes nicht gepredigt wurde. Und man würde sagen, okay, dann waren sie ja ungehorsam. Ja, weil gelegen oder ungelegen würde bedeuten, predige es immer, predige es die ganze Zeit. Es gibt gar keine Situation, wo du es nicht predigen sollst. Aber wir haben viele Situationen, wo tatsächlich nicht gepredigt wird. Also kann es sich nicht darauf beziehen, dass sich auf die Situationen hier bezieht, sondern auf den Inhalt. Ich gebe euch ein paar Beispiele, dann wird das verständlicher. Wisst ihr, Paulus ist unterwegs auf die Missionsreise, zweite Missionsreise. Und er möchte in eine Stadt gehen. Und wisst ihr was? Der Heilige Geist wehrt ihm und sagt, nein, du gehst da nicht hin. Man würde da sagen, hey, warum nicht? Ja, gelegen oder ungelegen, ich gehe hin und ich predige, egal was sie machen, ob es ihnen passt oder nicht. Und der Heilige Geist wehrt. Also kann es nicht sein. Oder 2. Korinther 2, Vers 12. Hier sehen wir wieder Paulus. Als ich aber nach Troas kam, um das Evangelium von Christus zu verkündigen und mir eine Tür geöffnet war, hier ist sogar eine offene Tür, hatte ich gleichwohl keine Ruhe in meinem Geist, weil ich meinen Bruder Titus nicht fand, sondern ich nahm Abschied von ihnen und reiste nach Mazedonien. Er hatte also das Wort Gottes nicht gepredigt. Nehmen wir Jesus. Wir haben so viele Situationen, wo Jesus sogar Leute stehen lässt. Zum Beispiel in Markus Kapitel 8. Oder wo er ihnen so eine Botschaft gibt von vornherein, dass sie die überhaupt nicht verstehen. Und er weiß, dass sie es nicht verstehen. Da würde man doch sagen, okay, du nutzt die Gelegenheit nicht. Was ich hier deutlich machen möchte, predige das Wort, bezieht sich nicht auf die und tritt dafür ein, gelegen oder ungelegen, bezieht sich nicht auf die Situation, sondern auf den Inhalt. Und der wird uns jetzt erklärt, was gelegen und ungelegen bedeutet. Und das sehen wir in dem nächsten Vers. Gelegen oder ungelegen bedeutet überführe und tadle. Das wäre ungelegen. Ja? Überführe und tadle. Das ist erstmal, was ungelegen ist. Denn es sind zwei negative. Das sind zwei Tatsachen, die man bei der Verkündigung des Wortes machen muss. Ob es passt oder nicht. Und wisst ihr, wenn man Leute überführen muss, hier geht es um Schuld zu beweisen, um richtig den Finger auf die Seele zu drücken, auf die Stelle, die wund ist, auf das, was falsch läuft. Wisst ihr, wenn der Prediger den Finger irgendwo drauflegt, wo es weh tut, dann geht es uns ganz anders, wie wenn wir irgendwo zur Massage gegangen sind und der uns den Finger drauf macht, wo es weh tut. Da wissen wir, oh, ja, ja, das tut weh, weil klar, da habe ich den Schmerz und es wird besser. Aber wenn es in der Predigt geschieht, oh, der hat mich gemeint, er hat von mir gesprochen, ja, und man fühlt sich angegriffen. Und wisst ihr, keinem von euch und auch nicht dem Verkündiger geht es gut, den Finger auf Sachen hinzulegen, zu sagen, das ist falsch, das muss geändert werden, das ist nicht korrekt in deinem Leben und das ist ungelegen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, gelegen oder ungelegen. Und er bringt uns ein Beispiel, wisst ihr, ungelegen, zum Beispiel wie Jesus, er überführt, also er zeigt auf, ne, ich lasse es aus. Einfach nur von Johannes. Es ist ein sehr gutes Beispiel. Johannes hat den Finger drauf gemacht, selbst auf den König, und hat ihn überführt. Das ist, was die Schrift sagt. Das ist, was es bedeutet, zu überführen. Johannes hat Herodes gezeigt, hör zu, du lebst in Sünde. Und das muss sich ändern. Also das ist ungelegen. Und genauso ist Tadel. Tadel ist anweisen, anfahren, bedrohen, unterwerfen. Das ist, was Tadeln bedeutet. Wir sehen, dass zum Beispiel Petrus Jesus getadelt hat und gesagt hat, hey, du hast vielleicht eine Idee über deinen Tod, aber das ist nicht gut. Ja? Er hat ihn getadelt. Er wollte eine bessere Idee vorbringen. Der Blinde in Jericho, der geschrien hat, wo Jesus vorbeiging nach Jerusalem, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Ja, er wurde getadelt, der wurde gesagt, hey, halt den Mund, sei still, sei ruhig. Ja, das ist, was Tadeln bedeutet und das ist ungelegen. Predige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Und das ist es, worauf es sich hier bezieht. Nicht auf die Situation, sondern auf den Inhalt zu überführen und zu tadeln. Und das andere ist, zu ermahnen und zu belehren. Amen. Lasst uns stille werden zum Gebet.